Wir sind jetzt nicht auf den Feldern von Bethlehem, sondern wir sind jetzt erst einmal in Jerusalem. Matthäus 2, die Verse 1 bis 12, ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung. Jesus wurde zur Zeit des Königs Herodes in Bethlehem, einer Stadt in Judäa, geboren. Bald darauf kamen Sterndeuter aus einem Land im Osten nach Jerusalem. Wo ist der König der Juden, der kürzlich geboren wurde, fragten sie. Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm Ehre zu erweisen. Als König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Er rief alle führenden Priester und alle Schriftgelehrten des jüdischen Volkes zusammen und erkundigte sich bei ihnen, wo der Messias geboren werden sollte. In Bethlehem, in Judäa, antworteten sie, denn so ist es in der Schrift durch den Propheten vorausgesagt. Und du, Bethlehem, im Lande Juda, du bist keineswegs die unbedeutendste unter den Städten Judas, denn aus dir wird ein Fürst hervorgehen, der mein Volk Israel führen wird, wie ein Hirte seine Herde. Da rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich und ließ sich von ihnen den genauen Zeitpunkt angeben, an dem der Stern zum ersten Mal erschienen war. Darauf schickte er sie nach Bethlehem. Geht und erkundigt euch genau nach dem Kind, sagte er, und gebt mir Bescheid, sobald ihr es gefunden habt. Dann kann auch ich hingehen und ihm Ehre erweisen. Mit diesen Anweisungen des Königs machten sie sich auf den Weg. Und der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her, bis er schließlich über dem Ort stehen blieb, wo das Kind war. Als sie den Stern sahen, wurden sie überglücklich. Sie gingen in das Haus und fanden dort das Kind und seine Mutter Maria. Da warfen sie sich vor ihm nieder und erwiesen ihm Ehre. Dann holten sie die Schätze hervor, die sie mitgebracht hatten, und gaben sie ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. In einem Traum erhielten sie daraufhin die Weisung, nicht zu Herodes zurückzukehren, deshalb reisten sie auf einem anderen Weg wieder in ihr Land.
Jesus Christus, jetzt gib uns doch blinde Augen für Dinge, die nichts taugen, aber gib uns Augen voller Klarheit zu schauen, deine Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Heute ist Weihnachten, Heiligabend, morgen. Jesus ist geboren. Nur fällt das überhaupt auf? Wo ist er sozusagen bei all dem, was man an Weihnachten macht, was man an Weihnachten erlebt? Wo ist er zu finden zwischen Tannenbaum und Lichterglanz, zwischen schönen Festmahl, ja, und vielen Geschenken? Wo ist er da überhaupt noch zu finden? Wo ist er? Ja, Jesus, um den es ja eigentlich geht an Weihnachten, der geboren wurde. Ich weiß nicht, ob euch das eben aufgefallen ist, als ihr den Text gelesen habt. Es gibt eine zentrale Stelle. Oder eine zentrale Frage, die sich wie ein roter Faden durch diesen Text zieht. Eben diese Frage, wo ist Jesus, beziehungsweise wo ist der König der Juden, wird direkt am Anfang gefragt. Diese Astrologen, Astronomen aus fernem Land, heutigen Irak, Iran, kommen nach Jerusalem und fragen, ja, wo ist der König der Juden? Und später fragen sich dann auch Jerusalem, beziehungsweise vor allem der König Herodes, wo ist der König der Juden geboren? Das ist die zentrale Frage und der wollen wir uns sozusagen heute Morgen widmen. Sie dient als roter Faden auch für die Predigt. Diese Astrologen, die Zahl wird gar nicht genannt, sollen drei gewesen sein, aber hier im Text wird das nicht genannt. Sie hatten einen riesigen Stern gesehen. Man kann ja heute sozusagen nachprüfen, welche Sternenkonstellation vor tausend von Jahren gewesen ist. Das ist ja das Interessante dabei. Jesus ist ja auch nicht null vor Christus oder null nach Christus geboren, sondern circa vier, fünf vor Christus. Die das festgelegt haben, dass die Zeitrechnung nach Jesu Geburt sozusagen beginnt, haben sich ein bisschen verrechnet. Das weiß man heute, weil der Herodes, der Große, der in der Weihnachtsgeschichte vorkommt, eben da schon geboren ist, wo sozusagen unsere Zeitrechnung beginnt. Ja, und auf jeden Fall kann man also heute noch nachprüfen, was eben für so 4-5 vor Christus in dieser Zeit für große und interessante Sternenkonstellationen gewesen sind. Und da weiß man, dass in einem Jahr eben es zweimal im Jahr, ähnlicherweise wie auch in unserem Text, zu einer besonderen Sternenkonstellation gekommen ist. Nämlich, dass Jupiter und Saturn sich begegnet haben. Und so, dass man dann jetzt nicht zwei Sterne gesehen hat, sondern einen riesigen Stern. Und sehr wahrscheinlich war das eben dieser Stern, den diese Weisen gesehen haben. Und Jupiter war das Zeichen dieser Stern für einen König. Und auf jeden Fall haben sie dieses wahnsinnige Himmelsereignis eben gedeutet auf die Geburt eines großen Königs. Ich denke, viele von euch wissen, dass die Israeliten eben damals nicht alle in Israel gelebt haben, rund um Jerusalem, sondern viele durch die Verschleppung, erst durch die Assyrer, ungefähr 700 vor Christus, und dann später durch Nebukadnezar, ungefähr Ende des 5. Jahrhunderts. Deswegen waren sie verstreut, die meisten sind nicht zurückgekehrt, sondern sind dort geblieben, wo sie gewesen sind. Und wie gesagt, der heutige Irak, Iran war das Gebiet von dem damaligen Babylon. Und von daher gab es dann noch viele Juden, und sehr wahrscheinlich auch dort, wo eben diese Astrologen herkamen. Und deswegen kannten diese Astrologen und Astronomen diese Hoffnung, die diese Juden hatten, dass irgendwann dieser große König kommen wird. Auf den warten sie, und wer das Alte Testament liest, die Propheten, angefangen von Jesaja bis Maleachi, diese Propheten sind voll davon, von den Verheißungen, Versprechen, die auf Jesus hindeuten. In den letzten Monaten haben wir auch im Bibeltreff uns einige dieser Versprechen auch angeschaut. Auf jeden Fall, das hat sie in Gang gesetzt. Sie hatten von diesen Versprechen gehört, wussten, er muss jetzt in Jerusalem geboren sein. Und wenn man weiß, in Israel geboren sein, ist ja der König der Juden, Israel. So, also machten sie sich auf den Weg. Und wo sucht man natürlich zuerst? Nicht irgendwo in der Pampa, sondern wo es einen König vielleicht schon gibt. Eben in Jerusalem. Im Königspalast, im Schloss, in den Gemächern des damaligen Königs Herodes. Wo erwarteten sie den König? In einer schönen, tollen Wiege aus edlem Holz und mit feiner Bettwäsche. Doch ist dort Jesus? Suchen sie an der richtigen Stelle? Wir haben eben auch schon den Parallelentext angeschaut, das ist im Lukas-Evangelium. Und es ist auch wieder ein roter Faden, der sich durch diesen Text hinzieht. Dreimal wird das erwähnt, dieser Hinweis für den Messias, den Gesalbten. Messias heißt Gesalter, eben der Hinweis, Könige wurden damals gesalbt, eben auf diesen einen großen zukünftigen König, der kommen soll. Und was die Engel als Hinweise dafür geben, wo dieser zukünftige große König zu finden ist. Was sind die äußeren Hinweise? Das erste ist Windeln, Krippe und Stall. Nicht Königsschloss, nicht tolle Wiege, nein, Windeln, Krippe und Stall. Jesus kommt in einem Stall zur Welt, nicht in einem tollen, wunderbaren Schloss. Er kommt zum Zimmermann. Das war ein einfacher Bauhandwerkerberuf, nicht zum Akademiker oder nicht zu den hohen Herrschaften. Nicht zum König, er geht zu den Fischern, wie Petrus, und besucht Zöllner und Sünder. Er geht bei den Verachteten ein, nicht bei den oberen 10.000. Dort ist der König der Juden zu finden. Also das, was wir in der Weihnachtsgeschichte sehen, ist ein Spiegelbild dessen, was das Leben Jesu, das uns dann in den Evangelien berichtet wird, eben widerspiegelt. Das hat die fromme Elite damals gefuchst, dass er eben nicht zu ihnen kam, nicht sie hofierte, wie man das vielleicht erwarten könnte, sondern dass er gerade zu denen ging, von denen man das nicht erwartet hatte. Die Hirten damals gehörten eben gesellschaftsmäßig, sozial auf der niedrigsten Ebene der damaligen Gesellschaft. Und gerade zu denen kam er. Und wie gesagt, das ist der rote Faden in seinem Dienst, den er dann auch später als Erwachsener durchführte. Und ich glaube, das ist wirklich gute Nachricht, Evangelium, dass Gott uns sieht und nicht nur, dass er die Jahreslosung auf diesem Jahr, und deswegen passt das auch am Ende dieses Jahres, das sich nochmal vor Augen zu führen, dass wir einen Gott haben, der uns sieht und eben nicht nur diejenigen, die was gelten, die tolle Titel haben, die was vorzuweisen haben, die eine bestimmte große Leistung erbracht haben in ihrem Leben, ja, wo man vielleicht erwarten würde, am Ende ihres Lebens gibt es ganz viele Danksagungen und Würdigungen und so weiter, was dieser Mann eben oder die Frau geleistet hat. Nein, Jesus ist der Gott, der uns sieht, den sieht, der sich auch vielleicht selber minderwertig fühlt oder ja, zu kurz zu kommen, der vielleicht sonst nie beachtet und wertgeschätzt wird, aber Jesus sieht gerade ihn, wie zum Beispiel Zachäus später, den keiner achtete in seinem Umfeld, aber Jesus sieht ihn und will bei ihm einkehren. Das ist Jesus. Dort ist er zu finden. Und da wird eben ganz deutlich, dass Jesus eben der ganz andere König ist. Am Ende seines Lebens, das sieht man auch gerade, dass eine ganz große Verbindung ist, jetzt nicht nur im Matthäus-Evangelium, wird es gleich auch noch zeigen, sondern auch in anderen Evangelien zwischen der Geburt und dem Ende von Jesus, seinem Tod. Also eine ganz interessante Beziehung. Und Pilatus bei seiner Gerichtsverhandlung fragt ihn ja auch konkret, ja, bist du ein König? Was sagt Jesus? Ja, ich bin König, aber mein Reich ist nicht von dieser Welt. Er ist ein ganz anderer König. Nicht so, und deswegen haben die meisten oder die Masse, auch der Juden, vor allem der frommen Juden, ja auch Probleme mit ihm gehabt, weil er eben ein ganz anderer König war, eben ohne Hofstaat und Armee. Er hat die Weltbühne betreten, nicht um sich selber hochleben zu lassen, nicht um das Blut von anderen zu vergießen, sondern er hat sein eigenes Leben hingegeben. Er ist gekommen, um zu dienen. Ich bin nicht gekommen, obwohl ich der Herr aller Herren bin, der König aller Könige, der Schöpfer Himmels und der Erde, um mich von euch bedienen zu lassen, sondern ich will euch dienen. Und ich gebe sogar den größten Diebesdienst euch, indem ich sterbe am Kreuz von Golgatha. Das ist unser König. Er besucht die, die krank und verloren sind. Er ist wie ein Arzt, der nicht den Fokus hat auf die Gesunden oder die meinen, gesund zu sein, sondern der den Fokus auf die hat, die krank sind, die ihn brauchen. Und es ist interessant, ich habe es ja schon angedeutet, wie gerade im Matthäus-Evangelium, wo diese Geschichte mit diesen Weisen oder Astronomen beschrieben wird, wie ja, im Matthäus-Evangelium dieser König der Juden endet. Und es ist interessant, wie wir gesehen haben, der rote Faden hier in Matthäus 2, wo ist König der Juden? Und genau dieselbe Überschrift kann man im Prinzip letztlich auch ja, über das Kreuzigungsgeschehen setzen. Wo ist der König der Juden zu finden? vermeintlich im Königspalast. Wie haben sie ihn eine Woche vorher noch empfangen? Hosianna, gelobt sei der, der kommt, im Namen des Herrn, der König der Juden. So haben sie ihn empfangen. Aber wo ist er zu finden? Am Ende seines Lebens? Am Kreuz. Die Soldaten flochten eine Krone aus Dornen und setzten sie auf sein Haupt und gaben ihm eine Ruhe in seine Rechte. Und sie fielen vor ihm auf die Knie und verspotteten ihn und sagten, so sei gegrüßt, König der Juden. Sie brachten oben über seinem Haupt seine Beschuldigungsschrift an. Dies ist Jesus, der König der Juden. Und noch ein Vers, andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten, er ist doch Israels König. Merken wir, im Spott und im Hohn sagen sie die Wahrheit. Wo ist der König der Juden zu finden? Steht über seinem Kreuz drüber, über seinem Tod. Das ist der König der Juden. Das heißt, das, was eigentlich große Herrscher, Leute, die die Welt bewegen, was sie auszeichnet, sind meistens ja ihre Taten, dass sie Blut vergossen haben und dann riesige Reiche erobert haben oder tolle, schlaue Worte von sich gegeben haben, wie Sokrates und so weiter. Aber all das ist nicht die Priorität dieses großen Mannes, dieses König der Juden, sondern er stellt in das Zentrum, und das stellen Christen über Jahrtausende, deswegen ist das Kreuz auch das Zeichen für Christen, obwohl es ein Hinrichtungsgegenstand ist, dort am Kreuz, da ist Gott, Jesus, bei sich selbst, an der richtigen Stelle. Also er stirbt für uns. Wir kommen zum Sterben, und zwar den verfluchten Tod am Kreuz. Wo suchst du den König der Juden? Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was das für ein Bild ist. Ein paar Leute von euch sind doch schon in Israel gewesen, wohl? Da müsstet ihr, also die modernen Reisen, die führen da meistens gar nicht hin, weil man da heute, oh, jetzt habe ich was gemacht, weil man da heute zum Beispiel nicht mehr hinkommt, weil das im Westjordanland liegt. Das ist die Geburtskirche. Und ja, und ihr seht, den Eingang dieser Geburtskirche war zuerst ganz groß. Sieht so ein bisschen rechts unten. Und dann ist es aber ganz klein geworden. Hintergrund war eben, dass ja, dann häufig die hohen Herrschaften, zum Beispiel Ritter im Heiligen Land, dann mit ihren Pferden da reingegangen sind. Und das hat man dann verhindert, indem man dann ja, den Eingang ganz klein gemacht hat. Ich weiß nicht, wer von euch war schon mal in der Geburtskirche? Keiner. Also doch, zwei. Ja, also Dirk, du musstest dich bücken, wohl? Ja, genau. Also ich erst recht. Ich musste vielleicht sogar auf allen Vieren da reinkriechen. Wohl? Also da kommt man nicht erhobenen Hauptes rein, um ja sozusagen an dem Ort, wo Jesus geboren ist, hinzukommen. Und ich finde, das ist ein sehr schönes Bild. Um wirklich dem König der Juden, der in diese Welt gekommen ist, dem Messias zu begegnen, muss man sich bücken, muss sich klein machen. Mit erhobenem Haupt kommt man nicht rein. Weißt du, wenn du einen Siegertyp erwartest, der in Rembo-Manier, so eben wie Cäsar zum Beispiel, ich sah, kam und siegte, alles platt macht, das haben ja die Israeliten sich genau so gewünscht. Und so jemanden wünschten sich auch die Menschen im ersten Jahrhundert. Und den wünschen wir uns ja auch. Die mit einem Teil letztlich alle Probleme dieser Welt, wirtschaftlich, politisch, einfach hinweg hebt. Und richtig mal aufräumt. Im Nahen Osten und dann in Russland, in der Ukraine. Das wäre doch was. Aber Jesus hat nichts, aber auch gar nichts mit einem strahlenden Triumphator. Sein Motto ist nicht, ich kam, sah und siegte, sondern ich kam, sah und starb und diente. Das ist ein Lebensmotto. Jesus hat verloren. Ist ein Loser eigentlich. Er hat die Herrlichkeit bei Gott, seinem Vater, verloren, hat das alles aufgegeben, was an Schönheit und ja, an tollem Leben, sein Leben die Ewigkeit geprägt hat. Und am Ende verliert er sogar sein eigenes Leben. Aber er hat es gemacht, damit du zu Gott kommst, verloren, damit du gewinnst. Am Ende seines Lebens bleibt ihm nichts, sogar die Beziehung zu seinem Vater im Himmel wurde zerstört, weil er mit der Schuld und der Sünde aller Menschen beladen war. Das Kreuz ist das größte Müllabladeplatz dieser Welt. Alle Schuld dieser Welt hat er, alle Generationen von Adam bis zum letzten Mensch, hat er auf seinen Schultern getragen und ans Kreuz geheftet, so wie es im Kolosserbrief heißt. Und deswegen musste sein Vater sich von ihm distanzieren, weil er der heilige Gott ist und mit Sünden nichts zu tun haben kann. Und deswegen schreit der Sohn Gottes, verlassen wie kein Mensch über diese Welt gehen muss, verlassen in diesen Stunden, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er hat alles verloren, damit du gewinnst. Die Beziehung zu Gott, den Himmel und auch erneuernde Beziehung zu deinen Mitmenschen. Ohne Krippe und Kreuz gibt es keine Vergebung, gibt es auch keine Hoffnung, auch über den Tod hinaus. Und deswegen, wenn wir jetzt uns fragen, was ist jetzt die Antwort? Das ist jetzt, will ich mal sagen, der rote Faden, will ich mal sagen, durch das ganze Leben, angefangen von der Geburt, über die wir heute nachdenken, bis zu Ende seines Lebens. Aber was ist jetzt die angemessene Antwort auf dieses Geschehen? Wir haben jetzt auch die Hintergründe uns angeschaut und betrachtet. Was ist die Antwort, die angemessene Reaktion? Verlieren. Wenn wir in Jesus Fußstapfen gehen, dann ist für die Leute, die Jesus hinterhergehen, verlieren angesagt. Zunächst einmal, indem ich Ja sage zu dem Weg, der letztlich mein Weg ist. Jesus ist eher in Stellvertreten gegangen für dich und mich. Nicht er hat irgendwelche silbernen Löffel geklaut, sondern er ist ja nicht für seine Schuld hat er den Kopf hingehalten, sondern er ist um deiner, meiner Schuld diesen Weg gegangen. Vorhergesagt auch durch die Propheten in Jesaja 53 unter anderem. Jedoch unsere Krankheit, unsere Schmerzen lud er auf sich. Zerschlagen war er um unsere Sünde willen. Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden haben. Und weißt du, das ist wichtig. Wir denken ja häufig an den Problemen, die ich in meiner Familie habe und meiner Umgebung, sind die Umstände dran schuld oder die anderen. Habe ich das schon mal gesagt, im Knast habe ich auch mal einen Andacht gemacht, als der Knast noch im Oberen Schloss war. Und da habe ich die Leute gefragt, die alle irgendwie eingesessen sind, wer denn von euch sieht sich schuldig, berechtigt hier im Knast zu sitzen? Was glaubt ihr, wie viele Hände sich erhoben haben von den 15 Männern? Kein einziger. Paar Wochen später hatte ich jemanden gefragt in Eiserfeld, der regelmäßig über 20 Jahre gemacht hat, in dieser Kontaktgruppe zu sein. Der sagte, er hat eine Person kennengelernt in den ganzen 20 Jahren, die gesagt hat, ich bin berechtigterweise im Knast. Alle anderen sagen, meine Mutter ist schuld, mein Ehepartner ist schuld, meine Freunde sind schuld. Ich doch nicht. Aber die Wendung in dem Leben, auch in den Schwierigkeiten, die du vielleicht auch in deiner Umgebung mit deinen Nachbarn, Bekannten und Freunden, vielleicht auch mit Leuten in der Gemeinde hast, geschieht nicht dadurch, dass du mit Fingern auf andere zeigst, sondern so wie der verlorene Sohn in sich geht, sich selbst und sein Herz und seine Seele erforscht und merkt, wo ich persönlich Verantwortung trage für Streit, für Unfrieden, dass es nicht läuft, dass ich nicht vorankomme, dass ich unzufrieden bin, dass ich keinen Frieden habe, vielleicht auch mit Gott. Dass es nicht die anderen sind, sondern ich selber. Und ich glaube, das, was uns daran hindert, diesen Weg zu gehen, liegt im Kernproblem des Menschen und das ist der Stolz. Ich spreche als jemand, der sehr ehrgeizig bin. Ich bin ein sehr, sehr stolzer Gückel. Ich oute mich jetzt mal. Und ich weiß, dass gerade viele Männer auch sehr stolz sind und deswegen sich sehr so große Probleme haben, sich zu demütigen, zu sagen, so wie ich bisher gelebt habe, war eigentlich nicht in Ordnung. An dem Problem sind jetzt nicht anderen schuld, sondern bin ich schuld. Frauen haben da häufig, ist vielleicht auch leichter, weil sie beziehungsorientierter sind und vielleicht weicher sind. Denen kommen auch viel eher auch Frauen zum Glauben an Jesus als Männer. Aber da beginnt eine Wendung, indem ich sage, ja, ich bin verantwortlich. Jesus ist um meinetwillen in diese Welt gekommen. Und ich bin bereit, dem mich auszusetzen. Aber verlieren ist auch noch eine andere Weise angesagt. Dieser Weg, den er gegangen ist, ist auch meiner. Wenn ich ein Jünger Jesu bin, ein Nachfolger, wie es damals ja auch viele Rabbis gingen, sie sind auch ihrem Rabbi nachgefolgt, die haben auf ihn gehört und haben sich davon prägen lassen. Und das ist ja das Besondere an Jesus, dass er jetzt nicht nur ein paar Stunden mit seinen Leuten zusammen war, sondern Tag und Nacht. Und sie haben an ihm gelernt, was es bedeutet, sein Jünger, sein Nachfolger zu sein. Zum Beispiel, wenn es darum geht, wie ist das, wenn da Dinge zu tun sind, zum Beispiel beim Essen, dem anderen die Füße zu waschen, da ist mein Kollege X zuständig, ich doch nicht. Ich bin doch in der Rangordnung in der Jüngerschaft ganz oben. Sehe ich gar nicht ein, dass ich die Sklavenschütze nehme und diese Drecksarbeit mache. Was sagt Jesus? Er hält keinen Vortrag, sondern nimmt sich selber die Sklavenschürze und wäscht seinen Jüngern die Füße. Und sagt nachher, wisst ihr, ich bin euer Herr und Meister. Man kann noch zusetzen, ich bin Schöpfer Himmels und der Erde. Ich hätte es eigentlich nicht nötig, irgendwem die Füße zu waschen, sondern ich hätte eigentlich alle Rechte, dass man mir die Füße wäscht und noch viel mehr. Aber ich bin unter euch als Diener aufgetreten, als Sklave. Und ich habe euch damit ein Beispiel zu nehmen. Weißt du, wenn du mit Anrechten in eine Beziehung gehst, ich bin doch der Mann und die Frau hatten sich doch mir unterzuordnen. Ich bin in einer Gemeinde und die Ältesten, die müssen doch mich bedienen, die müssen auf meine Bedürfnisse einzugehen. Dann bist du letztlich in dieser Welt falsch. Denn egal, ob du in der Gemeinde bist, in der Ehe oder in der Nachbarschaft, wenn du die Haltung hast, es dreht sich eigentlich alles um dich und deine Bedürfnisse, ich zuerst, dann wirst du überall scheitern. Du wirst Probleme geben, es gibt Streit, du wirst enttäuscht, am Ende bist du ganz isoliert. Deswegen hat Jesus uns das vorgemacht, wie Leben gelingt. Jesus hat gesagt, wer sein Kreuz auf sich nimmt und mir darauf folgt, ich habe es vorgelebt, der wird das Leben finden. Wer das Leben selber für sich behalten will, der wird es verlieren. Schaut euch um, wie viele Menschen kaputt gehen an ihrem Egomanentum. Jesus hat uns vorgelebt, wie Leben funktioniert. Wer sucht, wird finden. Das sagt dieser Text eben auch ganz klar. Wo ist Jesus, ist ja die entscheidende Frage. Nur zu wissen, wo der König der Juden ist, das macht einen noch nicht zum Suchenden. Das sehen wir auch in unserer Geschichte. König Herodes macht eigentlich alles richtig. Als er die Nachricht von den Astronomen bekommen hat, da schloss er richtig. Aus den Informationen deutete er folgerichtig, dass es sich bei diesem Neugeborenen eben um diesen schon erwartenden Retter handeln sollte. Eben um Christus, den Messias, den versprochenen Nachkommen aus der Linie Davids. Und er wandte sich dann auch an die richtigen Leute. Leute, die Ahnung hatten, die sich auskannten in der Materie, nämlich damals an die Schriftgelehrten, die Fachleute in Sachen Bibel und Glauben. Und die gaben ihnen sogar die richtige Information. Das heißt, sie hatten eigentlich alles, um daraus die richtigen Konsequenzen zu bekommen und den König der Juden zu finden. Doch sowohl Herodes wie auch die Schriftgelehrten und wie das normale Volk brachte das nicht zu Jesus. Sie fanden Jesus nicht. Nur ein paar Hänselchen haben Jesus gefunden in dieser Zeit. Die große Masse nicht, obwohl sie alle Informationen hatten. Deswegen, wer sucht, wird finden. Natürlich aus einer bestimmten Situation. Herodes wollte natürlich Jesus finden, klar. Aber um ihn dann platt zu machen. Übrigens war das nichts Außergewöhnliches. Auch darin zeigt sich, dass die Bibel völlig glaubwürdig ist. Das, was wir hier über König Herodes erfahren, wie er drauf war, dass er später dann auch zwei Generationen von Kindern in Bethlehem ermordet hat und nicht nur in Bethlehem, sondern drumherum. Das deckt sich mit all dem, was wir über diesen Kerl wissen. Der hat seine Frau umgebracht, Marianne, und drei seiner Kinder. Und noch viele andere hohe Beamten. Allein aus Eifersucht, dass ihn hier auch zum Kindermörder machte. Das heißt, es reicht also nicht nur, Jesus zu suchen, sondern aus einer richtigen Motivation ihn zu suchen. Und was natürlich auch hier sichtbar wird, und das ist, denke ich, wichtig, Jesus ist findbar. Viele sagen, ja, wo ist Jesus? Ich kann ihn nicht entdecken. Wie kann ich Gott begegnen? Also, wenn er mich zeigen würde, wenn er mir jetzt hier sichtbar vor Augen wäre, dann ja, würde ich an Jesus glauben. Aber hier, dieser Text macht deutlich, man kann Jesus finden. Die Informationen, die einem klar und deutlich sagen, wo Jesus zu finden sind, die haben wir in diesem Buch hier. Und dieses Buch, das Dinge vorhersagt, hunderte Jahre vorher, Micha hat ungefähr 700 Jahre vor Christi Geburt gelebt, hat also 700 Jahre detailliert vorhergesagt, wo Jesus geboren wird. Jesaja 53, auch ungefähr 700 Jahre vor Jesus, hat detailliert gesagt, wie Jesus sterben würde und wo er begraben würde, in einem Grab von einem Reichen, und warum er sterben würde. Wird auch alles klar gesagt, warum Jesus kommt, eben nicht um alles direkt zu verändern, sondern für deine und meine Sünden zu sterben. Also alles ist erkennbar, sichtbar, wenn man nur glauben will. Das ist natürlich eine Voraussetzung. Und das ist der Punkt. Wer Jesus auf Abstand hält, der wird Jesus nicht finden. Wer nicht will, der hat. Deswegen dieser Vers aus Johannes 7, Vers 17, finde ich sehr eindrücklich, wo Jesus sagt, wer bereit ist, Gott zu gehorchen, wer bereit ist, wirklich die Wahrheit nicht nur intellektuell aufzunehmen, sondern dann auch die Konsequenzen daraus zu ziehen, der wird erkennen, ob das, was ich sage, richtig ist oder falsch. Wer eigentlich, und das merkt man ja bei viele Jahre auch Pastor und mit vielen auch Leuten, die keine Christen sind, gesprochen, merkt das sehr schnell, ob das jetzt nur ein intellektueller Austausch ist, aber der sucht eigentlich gar nicht, der will auch letztlich sein Leben nicht verändern, sondern der will letztlich seinen Unglauben legitimieren. Du wirst Jesus nur finden, wenn du dein Herz öffnest, wenn du wirklich nach der Wahrheit suchst und wenn du wirklich bewusst mit offenen Herzen nach der Wahrheit suchst, dann wirst du Jesus finden, hundertprozentig. Jesus hat es versprochen, schon im Alten Testament, im Neuen Testament, bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Wer mich von ganzem Herzen sucht, von dem werde ich mich finden lassen. Das ist das Versprechen bis auf den heutigen Tag. Wir kommen zum Schluss. Wo ist Jesus zu finden? Es bei denen zu finden, die ihn von Herzen ehrlich und aufrichtig suchen. Das war bei den Astronomen der Fall. Die haben viel investiert, die haben Zeit, Kraft und Geld auf sich genommen und haben Jesus gefunden. Und sie haben auch nicht aufgegeben, als sie direkt Jesus noch nicht gesehen haben. Sie haben nicht gesagt, jetzt sehe ich ihn nicht in Jerusalem. Meine Erwartungen haben sich jetzt nicht bestätigt. jetzt habe ich keinen Bock, jetzt gehe ich wieder nach Haus. Sondern sie haben sich korrigieren lassen, auch von Gottes Wort, und haben weitergesucht. Und sie haben ihn gefunden. Jesus, bei denen, die sie sofort aufnahmen, wir haben es eben aus Lukas 2 gehört, im Blick auf die Hirten, und seine Stimme gehört haben und dann auf diese Stimme dann auch gehorcht haben. Er ist bei denjenigen, die ihr Herz und ihre Sinne ihm öffnen. Dort macht er sich breit, da macht er Wohnung. Und es ist nie die große Masse. Zu Lebzeiten Jesu hat am Ende Jesus 100 Leute gehabt, die ihm gefolgt haben. Er hat 3 Jahre Wunder getan, große Reden gehalten, die heute noch die Menschen bewegen. 100 Leute haben ihm gefolgt, nicht mehr. Es sind immer die Einzelnen, die bereit sind, das zu tun und sich ihm zu öffnen. Und die, die sich ihm geöffnet haben damals an Weihnachten, das war eben nicht die High Society. Das waren nicht die Schlausten. Nicht die, die vermeintlich die besten Voraussetzungen hatten, Belesenen, die sich in der Bibel auskannten. Sondern es waren Hirten, Astrologen. Die standen in der Sicht der Frommen der damaligen Zeit noch viel, viel tiefer als die Hirten. Das waren nämlich Heiden, die Gott eigentlich vermeintlich hasste. Aber die ihn fanden, ihr Leben wurde verändert. Ihr Hirten erzählten überall das weiter, was sie von Jesus erfahren haben. Und die Astrologen, was machten sie? Sie öffneten ihre Schätze und beteten ihn an. Und deswegen stehen wir jetzt am Ende dieser Predigt, auch dieses Gottesdienstes gleich. Und ja, wir selber sind gefragt, zu welcher Gruppe wir gehören. Sehr wahrscheinlich nicht zu der Gruppe von Herodes, die Jesus umbringen wollen aus Eifersucht. Aber vielleicht eher auch zu denen, die Schriftlehrten haben, aber die nicht bereit waren, sich wirklich auf Jesus einzulassen, wirklich zu suchen. Ich hoffe, dass du zu denen gehörst, die ich zuletzt genannt habe, die Hirten und vor allem unsere Astrologen, die vermeintlich die schlechtesten Voraussetzungen hatten, aber doch bereit waren, alles auf diese eine Karte Jesus zu setzen. Deswegen ist die Frage zum Schluss auch vielleicht an dich gerichtet. Welche Schätze bist du bereit, heute Weihnachten 2023 diesen Jesus zu öffnen? Wenn du vielleicht erkannt hast, wenn das alles so ist, und dafür spricht ja viel, Jesus ist wirklich der Sohn Gottes. Er hat ein Ziel damit, dass er in diese Welt gekommen ist, für meine Sünden zu sterben. Dann bin ich bereit, diesen Schatz, an dem ich so hänge, meinen Stolz, meine Eitelkeit, meine Anerkennung, die will ich opfern, diesem Jesus, damit ich noch mehr bekomme, den wahren Schatz, nämlich Vergebung meiner Schuld, dass ich nicht nur weiß, dass mir vergeben ist, sondern auch anderen vergeben kann. Und deswegen auch in schwierigen Umständen, wo Menschen mich ständig verletzen, ich doch vergeben kann und doch versöhnt mit anderen Menschen leben kann. Ich bereit bin, ja, mein Stolz, all das, was an dem ich hänge, ihm zu opfern, damit er mich reich machen kann. Das wäre doch was, was Weihnachten ausmacht. Jesus ist geboren und ich werde auch neu geboren. Neues Leben empfange ich durch dieses Kind in der Krippe. Neues Leben, Vergebung der Sünden. Hoffnung, Zuversicht, Kraft, auch in schwierigen Situationen zu tragen. Ich komme heraus aus Verzweiflung und Unversöhnlichkeit. Und dieser Jesus, der ja auferstanden ist von den Toten, kommt in mein Leben und Herz und macht es neu. Das wäre es doch, wo Jesus an Weihnachten 2023 zu finden ist. Nicht irgendwo in Jerusalem, in Bethlehem, sondern bei dir, in deinem Herzen. Ich bete noch mit uns. Lieber Herr Jesus, du bist da, auch wenn wir dich nicht sehen, bist du da, so wie die Sonne da ist, auch wenn wir sie jetzt nicht sehen. Du umgibst uns mit deiner Liebe und Gnade. Dass wir leben, verdanken wir allein dir. Du schenkst Saat und Ernte, Sonne und Regen. Herr Jesus, diese Welt bewegt sich nicht, wenn du das nicht willst, Herr Jesus. Und du mühst dich um uns auch heute Morgen, um unser Herz, dass wir dir vertrauen, dass wir dir glauben und dass wir dich in unser Leben hineinlassen, Herr Jesus. Und dass dann all die Freude und die Wonne in unser Leben hineinkommt, das schenke du doch, Herr Jesus, auch an diesen Weihnachten, wo so äußerlich so vieles dunkel ist, Herr. Da kannst du doch mit deiner Freude einziehen in Herz und Leben. Amen.
Und ich möchte euch noch ein Wort des Segens mit auf den Weg geben. Das ist der Predigttext für den vierten Advent und der spricht ganz massiv von der großen Freude, von der ja heute Morgen immer wieder die Rede ist. Freut euch im Herrn alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freut euch. Eure Milde soll allen Menschen bekannt werden, der Herr ist nahe. Seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Amen.